Was ich machen möchte heute, das ist, ich möchte heute über die führenden Internetkonzerne reden, also insbesondere über Google, Facebook, Amazon und Apple, die wir alle kennen. Und insbesondere darüber, wie diese Internetkonzerne mit ihren weitläufigen und weit ins Netz hineinreichenden Plattformen einerseits eigene Märkte koordinieren und kontrollieren, vor allem aber größere soziale Zusammenhänge im Internet strukturieren und regulieren. Die Konzerne, die wir alle kennen, sind sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen. Im letzten Quartal, da gibt es mittlerweile die Ergebnisse, haben sie exorbitante Umsatzsteigerungen und Gewinne gemacht, und zwar allesamt. Zunehmend stehen die aber auch im Fokus politischer Regulierungsbestrebungen und etwas unter Druck, insbesondere dadurch, dass nun nicht nur die EU, vor allem in Gestalt von Margrethe Vestager, sondern auch im Heimatland USA es politische Initiativen gibt, oder sagen wir mal, zumindest politische Diskussionen gibt, ob man diese Internetkonzerne nicht doch etwas stärker an die Kandare nehmen sollte, weil auch dort mittlerweile recht deutlich geworden ist, dass sie nicht nur über eine beträchtliche ökonomische Macht verfügen, sondern eben auch über einen enormen gesellschaftspolitischen Einfluss. So, ich werde zu diesem Thema in 4 Punkten argumentieren. Ich werde erstens einleitend kurz skizzieren, was Plattformen im Internet sind und wie die sich voneinander unterscheiden. Das ist ja doch ein sehr heterogenes Feld. Werde dann zweitens kurz auf deren gesamtwirtschaftliche Bedeutung eingehen und mich dann vor allem drittens mit ihren Regulierungsaktivitäten befassen. Also mit der angesprochenen Organisierung und Koordinierung, naja, unternehmenseigener Märkte sowie der Strukturierung und der Kuratierung größerer sozialer Zusammenhänge im Internet, und zwar alles weitgehend entlang ihrer eigenen Regeln, also der Regeln, die sie selbst aufgestellt haben. Ergänzend zu diesen Formen einer Regulierung durch Plattformen werde ich dann viertens schließlich ein paar Möglichkeiten und Grenzen einer politischen Regulierung von Plattformen diskutieren und hier vorstellen. Der Benjamin Seit, der kennt das alles schon, weil er den entsprechenden Artikel lektoriert hat. Vielleicht ist es für den einen oder anderen dann doch etwas Neues. So, zum ersten Punkt. Das Internet ist heute ja geprägt von Plattformen der unterschiedlichsten Art, über die im Grunde der weit überwiegende Teil der Netzaktivitäten abgewickelt wird. Und die von einigen Ausnahmen abgesehen eben nicht öffentlich, sondern privatwirtschaftlich betrieben werden. Dazu zählen, ich nenne das kurz Suchplattformen. Da ist Google weltweit der Monopolist. Weltweit heißt dann immer außerhalb von China und Russland. Dazu zählen Networking- und Messaging-Plattformen, insbesondere Facebook mit den Tochtergesellschaften Instagram und WhatsApp, auch Twitter gehört dazu. Dazu zählen Handelsplattformen, Amazon ist da der Zentralakteur, aber auch sowas wie Zalando oder Otto sind dabei. Eine Reihe von Medienplattformen, YouTube, die mit Abstand größte, aber eben auch Netflix, Videodienst oder Spotify, Musikplattformen. Vermittlungsplattformen gehören dazu, Uber, Airbnb, Parship zum Beispiel auch, und schließlich Cloud-Plattformen. Also Amazon Web Services ist die größte Cloud-Plattform, gefolgt von Google Cloud und auch Microsoft Azure. Viele der kleineren Plattformunternehmen, wie etwa Netflix oder Spotify, laufen komplett über Amazon Web Services oder über Google Cloud. Der kleinste gemeinsame Nenner all dieser Plattformen ist, dass es sich um digitale, datenbasierte und algorithmisch strukturierende soziotechnische Infrastrukturen handelt. Naja, über die Informationen ausgetauscht werden, über die Kommunikation strukturiert wird, über die Arbeit und Märkte organisiert werden, über die zahllose Dienstleistungen und Services angeboten werden und über die Produkte digitaler Art oder nicht digitaler Art vertrieben werden. Schaut man dann genauer hin, dann stellt man fest, dass das Feld recht heterogen ist. Es gibt nicht die Plattform oder den Plattformtyp, sondern ich mache es recht einfach, meines Erachtens zwei grobe Typen von Plattformen. Der erste Typ betrifft die führenden Internetkonzerne. All diese führenden Internetkonzerne bieten mittlerweile ein sehr breites Spektrum an miteinander vernetzten und aufeinander abgestimmten Diensten und Angeboten an. Dafür hat sich der Begriff des soziotechnischen Ökosystems eingebürgert. Des sozioökonomischen Ökosystems, was heißt, dass, was nicht nur heißt, dass diese Unternehmen über zahllose Dienste verfügen, die miteinander verflochten sind, sondern das heißt auch, dass sie mit ihren Diensten weit über den konkreten Dienst hinaus ins Netz hineinreichen. Also wenn Sie etwa an Facebook denken, dann ist es ja so, dass faktisch jede Organisation mittlerweile geliked werden möchte oder sozusagen auf einen Button hat, darauf steht, besuchen Sie uns auf Facebook. Und das heißt eben auch, dass so Unternehmen wie Facebook eben nicht nur sozusagen innerhalb ihres eigenen Ökosystems Herren im Haus sind, sondern eben auch zugreifen können auf Daten und Kommunikation aus ganz unterschiedlichen Organisationen. Soziotechnisches Ökosystem, wenn man es etwa an Google nochmal vergegenwärtigt, Google ist eben nicht nur eine Suchmaschine, sondern hat mit Google Maps den zentralen Kartendienst, mit Gmail den zentralen E-Mail-Dienst, mit YouTube die zentrale Medienplattform, mit Google Play eins der beiden wirklich großen App Stores und mit Android ist es neben Apples iOS der zentrale Zugang ins mobile Netz mittlerweile. Überhaupt. Also sozusagen der erste Typ, große Internetkonzerne, führende Internetkonzerne, die weitläufige soziotechnische Ökosysteme aufgebaut haben. Also nicht mehr auf eine Plattform wie eine Suchplattform sozusagen begrenzbar sind. Der zweite Typ betrifft eher kleinere Plattformunternehmen, die sich demgegenüber dadurch auszeichnen, dass sie doch recht spezifische oder spezialisierte und fokussierte Konsum- oder Dienstleistungsangebote präsentieren. Das ist teilweise rein konsumorientiert, also Fahrdienstleistungen bei Uber, Buchungen bei Airbnb oder Expedia, Shoppingplattformen, Video on Demand wie bei Netflix oder Musikplattformen wie bei Spotify. Also die teilweise rein konsumorientiert sind, teilweise aber eben auch kommunikationsorientiert sind, wenn man an Twitter denkt. Die verfügen über ein deutlich begrenzteres Leistungsspektrum als die Big Player, sind im Grunde eigentlich häufig auch traditionellen Wirtschaftszweigen oder können traditionellen Wirtschaftszweigen zugeordnet werden, wenn man etwa an Uber oder Airbnb denkt, die sie in den vergangenen Jahren gründlich aufgemischt haben. Also die Taximärkte, die Hotelmärkte und so weiter und so fort. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist ökonomische Betrachtung. In enger ökonomischer Betrachtung sind zwei Dinge bemerkenswert, meines Erachtens. Das eine ist, obgleich diese Plattformen Informations-, Kommunikations- und Konsumweisen in den letzten 10, 15 Jahren entscheidend verändert haben und prägen und viele schöne Dinge anbieten, die fleißig und oft unbedarft genutzt werden, ist das Repertoire an kommerziell tragfähigen Geschäftsmodellen bei Internetplattformen doch ziemlich übersichtlich geblieben und hat sich nicht groß erweitert im Vergleich zu Zeiten, als das Ganze noch E-Commerce genannt wurde. Also im Wesentlichen sind es Werbung. Google und Facebook sind da die zentralen Akteure. Facebook macht ungefähr 97% der Umsätze mit Werbung. Bei Google sind es auch noch über 80%. Das ist Handel. Amazon ist da der zentrale Akteur. Das sind Vermittlungsgebühren, wie sie etwa bei Airbnb anfallen. Das sind Subskriptionsmodelle, also Abos, etwa bei Netflix, Spotify. Oder das ist der Verkauf von Daten und Geräten. Geräten vor allem, dafür ist vor allem Apple und andere Anbieter zuständig. Und das ist es eigentlich schon im Wesentlichen. Also wenn man sich die Geschäftsmodelle anguckt, dann ist das doch very narrow, recht schmal und übersichtlich geblieben. Na und das zweite Auffällige in ökonomischer Betrachtung ist, dass das, was man heute als Plattformökonomie betrachtet oder digitale Ökonomie betrachtet, dass das bislang doch recht geringe gesamtwirtschaftliche und Beschäftigungseffekte mit sich gebracht hat. Es gibt für die USA da so ein paar Daten, die aufbereitet worden sind von einer Studie des Internationalen Währungsfonds und einer Studie des Bureau of Economic Analysis beim US Department of Commerce. Und da zeigt sich, die ersten Daten sind von 2015, die zweiten von 2016. Und die gelten alle beide für die USA. 2015 trugen Online-Plattformen in den USA lediglich mit 1,5% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Das ist nicht gerade überragend. Und der Anteil kommerzieller Internetplattformen an der Gesamtbeschäftigung in den USA betrug in 2016 unter 1%. Ja, also klassisches Manufacturing, verarbeitendes Gewerbe, ist weit beschäftigungsintensiver als sozusagen das, was wir hier an Internetplattformen oder was bei Internetplattformen möglich ist. Das heißt, wenn man das so betrachtet, ist das alles noch ein ziemlich langer Weg in Richtung Plattformkapitalismus oder in die Richtung einer digitalen Plattformökonomie. So, das ist aber freilich weniger als die halbe Wahrheit der ganzen Sache. Wenn man den Blick etwas öffnet, dann muss zweierlei ergänzt werden. Das erste ist, diese Internetunternehmen, und zwar sowohl die großen als auch die kleinen, haben in den letzten 10, 15 Jahren einen beträchtlichen Einfluss auf einen ziemlich disruptiven Wandel verschiedener Wirtschaftssektoren gehabt. Also einiges sozusagen da doch ziemlich aufgemischt. Das betrifft den Handel, das betrifft die Werbemärkte. Mittlerweile ist Internetwerbung zentraler, auch in den Vereinigten Staaten schon zentraler als Fernsehwerbung. Alle anderen Werbeformen sind da auf die Plätze verwiesen. Das betrifft Umbrüche in verschiedenen Mediensektoren. Das betrifft eine ganze Reihe von Dienstleistungssektoren, die sich dadurch auszeichnen, dass es dort zum Teil ziemlich radikale Umbrüche und Neujustierungen gegeben hat, die eben durch die verschiedenen Internetkonzerne maßgeblich angestoßen worden sind. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, und das geht jetzt in Richtung meines Themas, der zweite Punkt ist, dass vor allem die führenden Internetkonzerne in den vergangenen 20 Jahren unternehmenseigene Märkte im großen Stil aufgebaut haben, die ihren eigenen Regeln unterworfen sind und die von ihnen kontrolliert werden. Und meines Erachtens noch wichtiger, dass vor allem die großen Plattformen, Facebook und Google insbesondere, mit ihren technischen Infrastrukturen und Regelwerken mittlerweile weite Teile des sozialen Austausches im Netz strukturieren und kuratieren. Das reicht von privater Kommunikation und persönlicher Selbstrepräsentation bis hin zu Öffentlichkeiten der unterschiedlichsten Art. Das heißt, im Grunde genommen strukturieren diese Plattformen, wenn man so will, die Gesellschaft im Internet und übernehmen dabei Aufgaben, zum Teil hoheitliche Aufgaben der Rechtsetzung und der Rechtsdurchsetzung. Dadurch, dass sie sozusagen, dass das, was auf ihren Plattformen geschieht, im Grunde genommen geschieht auf der Basis von Regeln, die sie selbst aufstellen, durchsetzen und kontrollieren. Dazu möchte ich jetzt, das sind meines Erachtens die zentralen und gesellschaftspolitisch eben hochrelevanten Eigenheiten, die diese Plattform auszeichnen, auf die möchte ich eben jetzt zu sprechen kommen. Zunächst zur Organisierung von Märkten. Die Internetunternehmen sind natürlich führende Marktteilnehmer. Aber sie sind nicht mehr nur führende Marktteilnehmer auf oft oligopolistisch strukturierten Märkten, sondern auch Akteure, die in großem Stil eigene Märkte betreiben, eigene Märkte koordinieren und eigene Märkte kontrollieren. Ein paar Beispiele. Amazon hat Amazon Marketplace, also den Marktplatz für Drittanbieter. Der macht mittlerweile einen größeren Umsatz als Amazon mit seinen selbstvertriebenen Produkten. Dieser Marketplace ist von Amazon aufgelegt worden, wird von Amazon kontrolliert, unterliegt den Regeln von Amazon und die Marktteilnehmer haben sich auf sozusagen diese Regeln und die Usancen, die dort üblich sind, einzulassen. Google hat mit YouTube die größte Medienplattform und ja, das ist ja jetzt nicht mehr eine Spielwiese für junge Menschen, die zur akustischen Gitarre vor dem Wohnzimmerschrank ihrer Eltern irgendein Lied von Bruno Mars nachspielen, sondern das ist ja mittlerweile auch ein Wirtschaftsfaktor, auf dem zahllose YouTuber und Influencer tätig sind. Und auch Unternehmen tätig sind mit ihren Aktivitäten. Auch das wird im Wesentlichen von den Regeln, die Google da aufstellt und von den Partnerprogrammen, die Google da auflegt, koordiniert und strukturiert. Bei Facebook ist das mit Instagram ähnlich. Apple und Google haben große App Stores. Auch das sind im Grunde eigene Märkte, die nach eigenen Regeln funktionieren und auch eine etwas kleinere Plattform wie Airbnb koordiniert im Grunde genommen einen eigenen Markt der Zimmervermittlung und all das geschieht nach sozusagen den Regeln, die diese Unternehmen aufstellen. Das heißt, wir haben es hier mit Intermediären zu tun, die allerdings, und das ist wichtig, die Markthandlungen dieser Drittanbieter nicht einfach technisch ermöglichen, sondern als regelsetzende Akteure eben auch die Marktregeln, die Vergütungsstrukturen, In- und Exklusionsbedingungen festlegen. Das Ganze, also die Organisierung dieser Märkte, geschieht auf zwei Ebenen. Zum einen über von den Plattformbetreibern entwickelte soziale Regelwerke, denen sich dann die Teilnehmer zu unterwerfen haben. Das sind die Geschäfts- und Nutzungsbedingungen, das sind die erwähnten Partnerprogramme, das sind auch Entwicklerrichtlinien, die für App-Entwickler relevant sind. Und die werden zum anderen weitgehend automatisiert über die technischen Spezifikationen der Plattformen und algorithmische Steuerungsprogramme umgesetzt. Auf beides haben sich die Marktteilnehmer einzulassen, wenn sie da mitspielen wollen. Dementsprechend sind diese Märkte geprägt durch eklatante Machtasymmetrien. Und zwar zugunsten der Marktbetreiber, die sich auf verschiedenen Ebenen konkretisieren lassen. Ich möchte vier Ebenen da kurz ansprechen. Das eine ist, was die Marktbetreiber auszeichnet, ist ihre infrastrukturelle Macht. Also die Kontrolle über die infrastrukturellen und technischen Grundlagen der Plattform. Also wenn man so will, das Gerüst dieser Plattform. Das zweite ist eine beträchtliche informationelle Macht. Damit meine ich die Macht über die anfallenden Daten, die den Unternehmen gehören, die sie auswerten, die sie aggregieren und die sozusagen die dazu beitragen, dass alles, was auf diesen Märkten passiert, von ihnen lückenlos observiert wird und ausgewertet wird. Das dritte würde ich nennen verdoppelte Marktmacht. Das heißt, damit ist gemeint, dass die Internetunternehmen, man sieht das sehr schön am Amazon Marketplace, dass die Internetunternehmen hier nicht nur als Marktbetreiber auftreten, sondern auch als Mitkonkurrenten. Amazon kann über den Amazon Marketplace genau sehen, was die Drittanbieter anbieten und zu welchen Preisen sie das tun. Und viele dieser Produkte bietet Amazon eben auch selbst in Eigenregie an. Ja, also Amazon hat auf diesen Märkten, auf dem Marketplace eine doppelte Funktion. Ist einerseits Regulierungsinstanz und andererseits eben selbst Marktteilnehmer. Na, und die vierte Ebene von Macht würde ich als regelsetzende Macht bezeichnen. Das ist das, was ich bereits sozusagen erwähnt habe. Die Marktbetreiber sind diejenigen, die die Regeln, die Märkte strukturieren, die Regeln festsetzen und die diese Märkte regulieren. Und zwar in Form von sozialen Regeln, die dann häufig sozusagen technisch umgesetzt werden oder in Technik eingeschrieben werden, wie das der Techniksoziologe gerne formuliert. So, damit konstituieren sich privatwirtschaftlich geregelte und soziotechnisch verfasste Marktordnungen im Internet, die von einzelnen Unternehmen und nicht etwa beispielsweise staatlich durch staatliche Rahmensetzung etabliert, betrieben, kontrolliert werden und auch garantiert werden. Das heißt, die Plattformbetreiber sind regelsetzende Akteure auf diesen Märkten, die sich selbst mit weitreichenden Befugnissen und Eingriffsmöglichkeiten ausstatten und kaum einer hoheitlichen Kontrolle im klassischen Sinne unterliegen. So, privatwirtschaftliche Regulierung von Märkten, das ist das eine. Kuratierung sozialer Verhältnisse und Prozesse, das ist das andere, auf das ich hinaus will und auf das ich zu sprechen kommen möchte. Was ist damit gemeint? Auch hier wiederum vor allem die führenden Internetkonzerne haben mit diesen weitläufig ausgelegten Plattformen mittlerweile wesentliche soziale Ordnungs- und Regulierungsfunktionen im Internet übernommen. Also nicht nur ökonomische, sondern eben auch soziale Ordnungs- und Regulierungsfunktionen. Das trifft etwa für Social Networks wie Facebook zu, das trifft aber auch für den Google-Kosmos zu. Auf diesen Plattformen filtern sie Kommunikations- und Informationsprozesse, prägen individuelles und organisationales Handeln, das sich eigentlich nur entlang der Plattformregeln wirklich entfalten kann, strukturieren soziale Beziehungen und Öffentlichkeiten, naja, und observieren lückenlos alles, was in diesen Sozialräumen geschieht. Wenn das in der, sag mal, in der Offline-Wirklichkeit passieren würde, dann würden wir das alles als Überwachungsstaat geißeln. Aber sozusagen im Internet ist das eben tatsächlich der Fall. So, wie tun sie das? Sie tun das zum einen wiederum über von ihnen aufgestellte, verpflichtende und sanktionierbare soziale Regeln. Das sind dann wieder die Geschäftsbedingungen. Das sind aber auch Community Standards, wie wir sie bei Facebook, bei YouTube oder auch bei Twitter finden. Also Community Standards, das sind ausgefeilte Regelwerke, die Festlegungen darüber treffen, was auf diesen Plattformen beispielsweise als politisch inakzeptabel, als gewaltverherrlichend, als terroristisch, als anstößig, als obszön, erotisch oder pornografisch betrachtet wird. Und das ist im Grunde genommen soziale Kuratierung. Also in gewisser Weise Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung durch private Akteure. Ja, diese Regeln sind ja nicht in irgendeiner Weise demokratisch gesellschaftlich diskutiert, demokratisch legitimiert und parlamentarisch beschlossen worden, sondern es sind soziale Regeln, die eben zum Teil sehr weitreichend sind und sehr akzentuierend sind. Wenn man etwa sozusagen an den Erotik- oder Pornografiebegriff denkt, den Facebook vor sich her schreibt, und die sozusagen durch private Akteure vorgebracht werden, aber eben Gesellschaftlichkeit im Internet massiv mitstrukturieren. Das ist soziale Kuratierung. Und zum anderen, das ist wiederum die zweite Ebene, zum anderen werden diese sozialen Regeln systematisch in technische Anweisungen übersetzt. Also soziale Regeln werden nicht sozial exekutiert, sondern im Wesentlichen über technische Spezifikationen exekutiert und maßgeblich technisch bzw. automatisiert umgesetzt. Es gibt auch bei Facebook nach wie vor manuelle Content Moderation Teams, die sozusagen Filterungstätigkeiten vorbringen. Aber das sozusagen eigentlich Interessante und Neue ist, dass soziale Regeln in hohem Maße hier sozusagen als technische Anweisungen umgesetzt werden. Das geschieht über vielerlei technische Mechanismen, vor allem aber über den Einsatz von Algorithmen, was in der Literatur als Algorithmic Governance oder Algorithmic Regulation bezeichnet wird. Was machen diese Algorithmen? Vereinfacht gesagt, naja, sie übersetzen soziale Regeln in technische Anweisungen. Sie überwachen und sanktionieren die Aktivitäten der Nutzer. Sie entscheiden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Sie selektieren, aggregieren, ranken Informationen, Nachrichten, Videos oder Fotos. Sie strukturieren private wie öffentliche Kommunikations- und Informationsprozesse. Und sie sind zudem, naja, durch die Plattformtreiber schnell und radikal änderbar. Also was, wie in der Google-Suche gerankt wird oder wie der Newsfeed von Facebook strukturiert ist, oder wie der YouTube-Algorithmus sozusagen Videos platziert. Das alles ist einerseits eine, wenn man so will, eine sehr opake Veranstaltung in der Verantwortung der Unternehmen. Und die Unternehmen verändern diese algorithmischen Strukturierungen ständig und zum Teil auch radikal. Dadurch nehmen dann Plattformbetreiber doch ziemlich massiv Einfluss darauf, nicht nur was die Nutzer wann und wo zu sehen bekommen, sondern zum Beispiel auch, wo und wie Medieneinrichtungen, öffentlich-rechtliche Medien, private Medienhäuser, wie die auf den Plattformen platziert werden und sichtbar werden. Wenn man mit Medienakteuren spricht, etwa aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, dann klagen die alle über sozusagen die ihres Erachtens willkürlichen und opaken algorithmischen Strukturierungen. Die sind dann plötzlich zwei Etagen tiefer, tauchen sie sozusagen auf. Und andererseits sagen sie, aber wir haben keine Chance, wir müssen da rein, weil wir sonst überhaupt nicht visibel sind und mit eigenen sozusagen Medienangeboten, die nicht sozusagen auf den großen Internetplattformen präsent sind, machen wir nur einen Bruchteil des Traffics im Vergleich zu unseren Auftritten bei den großen Plattformen. Das heißt, es bilden sich da neue Abhängigkeitsstrukturen einerseits heraus und sehr opake, also für die Medienunternehmen sehr opake Strukturierungen, die durch veränderte sozusagen algorithmische Systematisierung herauskommen. Das Ganze nenne ich technisch vermittelte Kuratierung sozialer Verhältnisse und Zusammenhänge, die vollständig in der Hand der Plattformbetreiber liegen und für einzelne Nutzer, aber eben auch für Organisationen wie Medieneinrichtungen oder die Politik bislang völlig undurchsichtig bleiben. So, das, was ich bisher gesagt habe, das läuft unter dem Label Regulierung durch Plattform. Und es sollte, und damit bezeichne ich, oder das bezeichne ich als, damit meine ich eine intentionale Strukturierung und Gestaltung der Rahmenbedingungen, nicht nur für ökonomische Marktbeziehungen und Prozesse, sondern, und dies deutlich weiterreichend, auch für größere gesellschaftliche Zusammenhänge, die durch die Internetunternehmen als Plattformbetreiber weitgehend autonom und unkontrolliert bislang vorgenommen werden. So, und das ist mein vierter Punkt bereits, die große Frage ist, kann dem etwas entgegengesetzt werden? Oder anders gesagt, welche Möglichkeiten und Ansatzpunkte einer politischen Regulierung und Kontrolle von Plattformen gibt es? Das ist mein vierter Punkt und ich möchte abschließend vier mehr oder minder weitreichende Ansatzpunkte einer Regulierung von einer politischen Regulierung von Plattformen hier kurz vorstellen und einschätzen. In der Europäischen Union und in Deutschland gibt es seit einigen Jahren oder stehen seit einigen Jahren im Grunde genommen zwei Handlungsfelder im Fokus. Das erste Handlungsfeld, das sind Versuche der Eingrenzung ökonomischer Marktmacht. Da hat sich Frau Vestager vor allem in der Europäischen Union einen Namen mitgemacht. Und die EU-Kommission hat ja nun in den vergangenen Jahren eine Reihe von Verstößen der Internetkonzerne gegen das EU-Kartellrecht verfolgt. Vor allem gegen Google und Facebook ist sie aktiv geworden. Und hat zum Teil recht hohe Geldbußen verhängt, zum Beispiel wegen unlauteren Wettbewerbs im Bereich der Online-Werbung oder bei Google wegen sozusagen der Präsentation eigener Dienste auf der eigenen Suche, der präferierten Präsentation eigener Dienste auf ihrer Suchmaschine oder auch gegen Google mit Blick auf die zentrale Stellung des Betriebssystems Android, das ja sozusagen zentral ist, um ins mobile Internet zu kommen. So, also erste Ebene sind Versuche der Eingrenzung von ökonomischer Marktmacht und das ist auch aller Ehren wert. Nur da muss man ziemlich klar sagen, das ist ein juristisch langwieriger und bislang recht erfolgloser Prozess. Die verklagten Konzerne und mit Bußgeldern belegten Konzerne, die zahlen einfach nicht und schicken stattdessen die Rechtsanwälte los und gehen den Rechtsweg und klagen gegen diese Entscheidung. Und das ist eine ganz langwierige Sache. Bislang hat noch kein Internetkonzern da irgendeinen Pfennig gezahlt. Die zweite Ebene, politisch aktiv zu werden, das sind Bemühungen um rechtlich regulative Eingriffe in die soziale Regelungshoheit von Plattformen. Auch hier in der Europäischen Union, das ist zum Beispiel die Durchsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, die sozusagen den Internetunternehmen sozusagen einige datenschutzrechtliche Pflichten auferlegt. Das ist das vom Europäischen Rechtshof durchgesetzte Recht auf Vergessen, was insbesondere Google verpflichten soll, Inhalte zu löschen. Und das ist auch das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit dem, mal in der Öffentlichkeit heißt das immer, mit dem dann Hasskommentare gesperrt werden sollen, also rechtswidrige Inhalte gesperrt werden sollen und die Internetkonzerne, vor allem Facebook, verpflichtet werden, über die Aktivitäten regelmäßig zu reportieren. Das Problem hier ist, da gibt es einige Literatur, die darauf hinweist, meines Erachtens zu Recht darauf hinweist, dass das alles eigentlich eine Stärkung der Regelungshoheit der Plattformbetreiber mit sich bringt. Also eigentliche hoheitliche Funktionen der Rechtsprechung und Durchsetzung werden hier im Grunde genommen auf privatwirtschaftliche Akteure übertragen und deren Aktivitäten in der Richtung werden dann im Grunde genommen mit politischer Legitimation versehen. Also das, was früher eigentlich die Aufgabe von Gerichten war, nämlich zu entscheiden, was sind Hasskommentare, was nicht, was muss raus, was kann drin bleiben, was ist politisch inkorrekt und so weiter und so fort, das wird jetzt im Grunde genommen eigentlich dadurch den Internetplattformen hochoffiziell übertragen. Ein ziemliches Problem. So beides, also sozusagen Versuche der Eingrenzung ökonomischer Marktmacht, und die bisherigen Versuche, in soziale Regelungshoheit von Plattformen einzugreifen, das kann man alles machen, aber das ist bislang jedenfalls meines Erachtens wenig geeignet, um substanziell korrigierend oder kontrollierend in die Regelungshoheit der Plattformbetreiber tatsächlich einzugreifen. Zwei weiterreichende Vorschläge gibt es, die sich in der Diskussion befinden, bislang aber noch wenig konkretisiert sind, die ich noch kurz vorbringen möchte. Der eine Vorschlag ist, oder die eine Idee ist, diese weitläufig vernetzten Plattformen der großen Internetkonzerne radikal zu entflechten. Robert Reich hat das mal vorgebracht, der Arbeitsminister war der bei Clinton, ich weiß es nicht genau, aber Robert Reich hat das mal vorgebracht. Mittlerweile im Herbst diesen Jahres, also noch nicht so lange her, ist ein Mehrheitsreport der Demokraten im Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law des US-amerikanischen Repräsentantenhauses erschienen, und da wird das interessanterweise auch vorgebracht. Also es ist nicht mehr völlig aus der Welt, also die Idee, die großen Internetkonzerne zu entflechten, was man beispielsweise machen kann. Man kann beispielsweise Facebook von Instagram und WhatsApp trennen. Man könnte auch YouTube aus dem Google-Konzern ausgliedern. Also das ist sozusagen die, sagen wir mal, radikale Entflechtungsvariante, die mittlerweile in den Vereinigten Staaten durchaus diskutiert wird. Und nicht einfach von irgendwelchen linken Leuten, sondern in diesem Fall tatsächlich vorgebracht wird von etwa in diesem Bericht, diesem Mehrheitsbericht aus dem Repräsentantenhaus zur digitalen Ökonomie. Wobei, wenn man argumentiert, warum die entflochten werden sollen, dann sollte meines Erachtens gar nicht so sehr im Vordergrund stehen, dass sie über eine enorme ökonomische Marktmacht verfügen, sondern der eigentliche Grund, den ich sehe, um diese Konzerne zu entflechten oder aufzuspalten, ist eigentlich eher ein gesellschaftspolitischer. Und mein zentraler Grund, den ich anführen würde, oder meine zentrale Begründung für eine Entflechtung der Unternehmen, ist ihre enorme gesellschaftspolitische oder gesellschaftliche Gestaltungsmacht, die diese Unternehmen mittlerweile erlangt haben. Und zwar gerade auch deshalb erlangt haben, weil sie eben über so ein engmaschiges Geflecht an unterschiedlichen Plattformen und Diensten verfügen. So, und ein zweiter, etwas weiterreichender Vorschlag, mit dem bin ich jetzt seit so ein paar Jahren hausieren gegangen, das ist die Idee der Einrichtung öffentlicher Aufsichts- und Regulierungsagenturen, etwa auf europäischer oder US-amerikanischer Ebene. Interessanterweise gibt es im Rahmen der Europäischen Kommission Ideen zur Entwicklung eines sogenannten Digital Services Acts. Und da schlägt die EU-Kommission so etwas Ähnliches vor, also eine Aufsichts- und Regulierungsagentur. Was könnte die leisten? Wir haben das ja, wir haben ja Medienaufsicht, wir haben sozusagen im Energiebereich Agenturen und so weiter und so fort. Was könnte so eine Aufsichtsbehörde leisten oder wie müsste die aussehen? Also die müsste natürlich parlamentarisch kontrolliert sein, die müsste mit anerkannten und öffentlich bestellten Experten besetzt sein, die müsste mit weitreichenden Informations-, Kontroll- und Sanktionsrechten gegenüber den Plattformen ausgestaltet werden. Und in einer solchen Regulierungsbehörde könnten dann die ganzen algorithmischen Filterfunktionen, die Ranking- und Ratingprinzipien, die bislang sehr opak sind, oder auch die Community-Standards und darauf aufbauende Such- und Selektionskriterien offengelegt, kontrolliert und mit Auflagen versehen werden. Nun ist das so, dass quasi die Netzcommunity, die schlägt immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man mit staatlichen Regulierungsbehörden kommt. Und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, insbesondere dann, wenn so eine Behörde so konstruiert ist, dass sie zur Kungelei zwischen staatlichen Akteuren und den Internetkonzernen Anlass gibt. Also das ist sozusagen eine zweischneidige Angelegenheit. Aber immerhin, bestenfalls, wenn eine solche Behörde sozusagen entsprechend konzipiert ist, würden die Konzerne dann von einer demokratisch legitimierten Instanz regelmäßig evaluiert, kontrolliert und auch sanktioniert werden können. Und das ist im Grunde genommen das, was bislang völlig fehlt. So, das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank. Jetzt können Sie Applaus einspielen. Und die Diskussion kann starten.